Herzlich willkommen zum dritten Video im dritten Modul vom Online-Training für Führungskräfte. In diesem Video geht es jetzt um das innere Team, dem zweiten Klassiker in der Kommunikationspsychologie, den wir ausgewählt haben, um letztendlich Ihren Alltag einer Führungskraft besser zu verstehen, und zwar durch innere Prozesse und dadurch diese eben auch im Außen besser nachvollziehen zu können. Lassen Sie uns also gleich starten. Was lernen Sie in diesem Video? Sie lernen, dass es außer Ihrem Team im Unternehmen auch ein inneres Team in Ihnen selbst gibt, welches Sie als Führungskraft auch braucht. Welche Bedeutung dieses innere Team für die Stimmigkeit Ihrer Kommunikation und damit eben auch für Ihren beruflichen Erfolg hat? Welche Möglichkeiten der Teambildung es für das innere Team gibt und wie Sie die Erkenntnisse auf Ihr äußeres Team im Unternehmen übertragen können und welche Vorteile es für Sie beruflich als Führungskraft, aber eben auch privat hat, mit Ihrem inneren Team zu arbeiten und zwar produktiv zu arbeiten. Es ist in diesem Training der zweite Klassiker, den ich Ihnen vorstelle. Und vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Während viele Menschen schon mal das Modell der vier Seiten einer Nachricht gehört haben, ist es mit dem inneren Team meistens etwas anders. Davon haben eher weniger Menschen gehört, obwohl es nicht weniger wichtig ist im Endeffekt. Und der Erfinder dieses Modells oder derjenige, der das eben in diese Form gegossen hat, den kennen Sie bereits aus dem letzten Video. Und zwar ist das Friedemann Schulz von Thun, auch er wieder. Und vielleicht haben Sie einen Kritiker in sich. Das wäre zum Beispiel ein Teil Ihres inneren Teams, der jetzt sagen würde, aha, Sie sind also Fan von Schulz von Thun, aber es gibt doch bestimmt noch andere Kommunikationsmodelle in der Psychologie. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Es gibt noch sehr viele andere Modelle. Ich habe mich bei der Auswahl der Modelle hier an Fragen orientiert, und zwar an drei Kriterien. Erstens, wie relevant ist das jeweilige Modell für Sie als Führungskraft? Zweitens, wie eingängig und wie leicht verständlich ist das jeweilige Modell? Und drittens, kann das Modell leicht umgesetzt und in den Alltag eingesetzt werden? Und dieses Modell des inneren Teams erfüllt alle drei Kriterien. Es ist hochgradig relevant für Sie als Führungskraft, weil ich wie in der was lernen Sie in diesem Videofolie, habe ich ja schon gesagt, das, was Sie im inneren Team lernen, können Sie auf das äußere Team übertragen. Und beide Teams sind in Ihrem Leben sehr wichtig und haben Auswirkungen auf Ihre Kommunikation und auf Ihren Erfolg im Beruf. Wie eingängig, also wie leicht verständlich ist das Modell? Sie werden vielleicht in diesem Video das ein oder andere Aha-Erlebnis haben und Sie sagen, Mensch, das habe ich genau schon mal so erlebt. Das heißt also, Sie können an viele Dinge anknüpfen, die Sie schon erlebt haben, was es viel, viel leichter macht, etwas zu lernen und auch zu behalten, als wenn man komplett Neuland betritt. Und das dritte Kriterium ist ja, kann dieses Modell leicht umgesetzt und in den Alltag integriert werden? Und das ist ein Wechselspiel. Sie werden Dinge als Führungskraft im Alltag erleben, in Zusammenarbeit mit Ihrem Team. Und das werden Sie dann sich wahrscheinlich erinnern, dass gewisse Dinge hier auch in diesem Video erzählt wurden. So, das heißt also, das äußere Team beeinflusst Sie als Führungskraft, sodass Sie mit Ihrem inneren Team arbeiten können und umgekehrt. Und das ist eben dieser hohe Praxisbezug und damit eben auch Umsetzbarkeit im Alltag, die damit gewährleistet ist. Mit dieser Bewusstmachung dieser Prozesse, die Sie da eben täglich durchleben, im äußeren Team, im inneren Team, können Sie eigentlich, also wenn Sie das einmal gehört haben, dieses Modell des inneren Teams, werden Sie es wahrscheinlich auch nicht mehr vergessen, weil es für Sie im Alltag hochgradig relevant ist. Es gibt natürlich auch andere Modelle. Wir haben ja auch schon andere Modelle gehabt, wie zum Beispiel die TZI, also die themenzentrierte Interaktion. Sie erinnern sich noch mit diesem Dreieck, mit dem die Sache, es, ich als Individuum, wir als Gruppe, haben wir im letzten Video schon eingebaut. Das heißt also, um diese Modelle drumherum gibt es auch immer mal wieder andere Bausteine, die dort mit einfließen. Nur das innere Team und die vier Seiten einer Nachricht an sich sind wirklich zwei entscheidende Kommunikations- Modelle, die wirklich hohen Mehrwert dann auch bringen und nicht nur theoretisch auf irgendeiner Metaebene versuchen, etwas zu erklären, sondern auch tatsächlichen Nutzen in der Praxis für die Menschen haben. Und das finde ich auch einen ganz relevanten Faktor. Also, Professor Schulz von Thun hat dieses entworfen und auch das innere Team hat letztendlich einen wichtigen Leitsatz für Führungskräfte ans Tageslicht gebracht. Und dieser Leitsatz ist folgender: Willst du eine gute Führungskraft sein, dann schau auch in dich selbst hinein. Es gibt andere Modelle, die sagen, wie im Innen, so im Außen. Wachstum kommt von innen. Das, was wir in der Außenwelt sehen, ist letztendlich ein Abbild unseres Inneren, etc. etc. Und genau das gilt letztendlich im Besonderen dann, wenn wir eben Menschen führen. Trotz dieser ganzen Vorteile gibt es immer wieder Menschen, die diesem Modell skeptisch gegenüberstehen mit den Worten: Ich bin doch nicht schizophren, ich höre doch nicht Stimmen. Also das, was die Menschen damit wahrscheinlich meinen, ist nicht das Krankheitsbild der Schizophrenie, sondern das der multiplen Persönlichkeitsstörung, also der dissoziativen Identitätsstörung. Bei der Schizophrenie ist es so, dass eben Menschen Stimmen hören, außerhalb von sich selbst und so wie wir eben manchmal Lautsprecheransagen hören, mal leiser, mal lauter. Nur der Unterschied bei der Schizophrenie ist, dass nur diese Menschen diese Stimmen hören und das ist dann ein ganz klares Krankheitsbild. Die multiple Persönlichkeitsstörung oder dissoziative Identitätsstörung ist so, dass eben wir verschiedene Identitäten haben, die sich abwechseln und abwechselnd dahingehend, wer gerade die Oberhand gewinnt oder Oberhand hat, mit unterschiedlichen Erinnerungen, unterschiedlichen Wahrnehmungen und unterschiedlichen Handlungen dann. Also dann haben sie auf einmal einen sehr extrovertierten und dann haben sie einen sehr introvertierten, obwohl sie eigentlich mit dem gleichen Menschen so sprechen. Diese beiden Definitionen finden Sie auch im ICD-10, der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen, im Kapitel 5. Beschrieben, falls Sie das näher interessiert, geht jetzt hier in diesem Training etwas zu weit. Nur hat das, was das innere Team letztendlich beleuchtet, diesen inneren Dialog, wo wir uns immer noch als eine Person selber wahrnehmen und wissen, diese Stimmen sind in uns. Manchmal sind es auch erstmal nicht Stimmen, sondern Gefühle, die eigentlich was ausdrücken möchten, hat es damit im Grunde nichts zu tun. Wir sind also ganz, ganz weit weg von diesen psychischen Krankheitsbildern. Im Gegenteil, wenn eben Sie diesen inneren Dialog mit sich führen, bewusst oder unbewusst, wenn Sie unterschiedliche Gefühlsschwankungen haben, von wegen bei einer Entscheidung, es gibt Dinge, die dafür sprechen, es gibt Dinge, die dagegen sprechen und das macht es Ihnen schwerer, schnell eine Entscheidung zu treffen, ist das im Grunde ein ganz normaler Prozess, der letztendlich von einer gesunden Psyche zeugt, weil es eben als normal definiert wurde und nicht als krankhaft und vor allem auch nicht als schädlich, sondern eben, wenn man damit bewusst umgeht, als sehr produktiven Prozess. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Das hat bereits Goethe festgestellt. Man kann also eben sagen, ein inneres Team zu haben, ist eine gesunde menschliche Komponente. Und wenn es, wie bei Goethe, mal nur zwei Seelen wären. Ich bin mir sicher, dass es ebenso wie bei mir Ihnen schon häufig gegangen ist, dass Ihnen die ein oder andere Entscheidung vielleicht nicht ganz leicht gefallen hat, weil eben diese Diskussion in Ihnen stattfand oder diese Gefühle, Sie immer versucht haben, was wiegt jetzt schwerer, was wiegt weniger schwer. Das macht unsere menschliche Vielseitigkeit aus. Ich werde das gleich noch in einem eingängigen Beispiel gut beschreiben, sodass Sie besser das Gefühl dafür bekommen, was damit eigentlich gemeint ist. Natürlich werde ich also das ganze System, das ganze Modell ist in diesem Buch hier näher beschrieben. Das ist auch von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden Teil 3. Das innere Team und situationsgerechte Kommunikation ist auch ein Taschenbuch, was jetzt nicht so ewig groß ist, aber sehr detailliert und klein beschrieben, mit vielen Bildchen auch, macht es also anschaulich zu lesen. Also wenn Sie über dieses Video hinaus da Bedarf verspüren, sich da noch intensiver reinzulesen, dann wäre das Buch der Wahl. Für viele Führungskräfte ist das innere Team das zentrale Element der Selbstreflexion geworden. Und das sagte nicht ich, sondern das sagt eben auch Schulz von Thun in diesem Buch, der natürlich seit im Grunde jetzt vielen, vielen Jahren erst an der Universität, jetzt inzwischen mit seinem Institut für Kommunikation eben dort auch Führungskräfte trainiert und eben sehr, sehr viele Erfahrungen schon mit diesen Kommunikationsmodellen gesammelt hat. Und das ist für mich eben auch ein Punkt, warum ich Ihnen dieses Kommunikationsmodell hier vorstelle. Vielleicht kann es ja auch ein Selbstreflexionsmodell für Sie werden, das Sie im Alltag begleitet, weil es auch einfach schlichtweg so schön anschaulich ist. Gut, schauen wir uns das Modell mal genauer an. Also, wer soll das sein, dieses innere Team? Das innere Team und die inneren Teammitglieder sind eine Metapher, also ein bildhafter Ausdruck für die energiegeladenen seelischen Einheiten, die ein Anliegen oder etwas zu sagen haben, sich bei bestimmten Anlässen melden und damit inneren Raum einnehmen, direkt Handlungsimpulse verwirklichen. Und letztendlich gibt es auch andere Ausdrücke in der psychologischen Literatur, wie zum Beispiel mehrere Selbste zu haben oder Elemente der Persönlichkeit, innere Personen oder Teile. Das heißt also, inneres Team, das ist eine Möglichkeit, genau diesen Dialog eben auszudrücken. Das Wichtige an das, was hier auf dieser Folie steht, ist eben, diese Teammitglieder sind ein bildhafter Ausdruck für diese seelischen Einheiten, die ein Anliegen haben. Das heißt also, es gibt verschiedene Stimmen in ihnen, die unterschiedliche Bedürfnisse auch reflektieren. Wir hatten das ja schon mit Maslow, mit den unterschiedlichen Bedürfnissen in einer gewissen Reihenfolge. Wir hatten das schon beim Thema Motivation, wie vielschichtig Motivation sein kann. Und jedes Gefühl in Ihnen, jede Stimme in Ihnen hat ein besonderes Anliegen, was eben Teil Ihrer Person ist. Und jedes Anliegen, jede Person in Ihnen möchte letztendlich dazu beitragen, dass es Ihnen als Summe seiner Teile eben gut geht. Das heißt also, es gibt auch Teilmitglieder, die, wenn wir da den Punkt 2 eben uns angucken, also 1.2, sich bei besonderen Anlässen eben melden und damit inneren Raum einnehmen. Diesen besonderen Anlass machen wir jetzt einfach mal ganz konkret an einem Beispiel, sodass Sie das eben jetzt in die praktische Ebene übertragen können. Machen wir es mal mit einem sehr, sehr banalen, alltäglichen Beispiel. Schatz, wir müssen am Wochenende mal wieder deine Mutter besuchen. So, klar, dieses Beispiel bedient ein paar Klischees, aber das ist deswegen umso besser, weil es dann noch besser hängen bleiben wird bei Ihnen. Was passiert, wenn Sie diesen Satz beim Abendessen zu hören kriegen? Nun, es kommt natürlich jetzt darauf an, in welchem Verhältnis Sie zu Ihrer Mutter stehen, wie Ihre Mutter vom Wesen her ist. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass Ihre Mutter erstens noch lebt und zweitens Sie auch noch Kontakt zu ihr haben. Folgendes könnte da in Ihnen hochkommen. Eine Stimme, die vielleicht sagt, stimmt, das wird mal wieder Zeit, das sollten wir mal wieder tun. Dann haben Sie schon mal die erste Stimme, hier mal dargestellt mit diesem Herrn. Dann gibt es aber vielleicht jemanden in Ihnen, der Sie jetzt schmunzeln lässt und sagen, nee, ich höre dann noch eine andere Stimme und sagt, ich arbeite die ganze Woche schon so viel, da will ich am Wochenende mal meine Ruhe haben. Der könnte dann vielleicht so schauen. Und dann gibt es aber vielleicht gleich noch eine Stimme, die der zweiten Stimme zu Hilfe eilt, also derjenige, der am Wochenende seine Ruhe haben möchte. Genau, du solltest dich am Wochenende mal ausruhen. Pausen und Regeneration sind wichtig. So, und mit etwas Verzögerung kommt dann vielleicht noch zum allen Überfluss Ihrer seelischen Befindlichkeit eine Stimme aus der Hecke gesprungen und sagt, schämst du dich nicht? Ist das der Dank für alles, was deine Mutter für dich getan hat? So, und jetzt haben Sie hier 4 Aussagen, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, haben aber auch gute Argumente dagegen zu sein. Es gibt die Leute, die auch gute Argumente haben, dafür zu sein. Kommt Ihnen so eine Situation bekannt vor? Vielleicht jetzt nicht mit diesem Beispiel, aber vielleicht in einem anderen Kontext. Das ist ganz normal. Das erzeugt ein unwohles Gefühl in der Magengegend, ein Hin- und Hergezerre. Sie können nicht einfach Ja sagen, weil sie dann die Leute, die Bedenken haben, übergehen werden. Sie können aber auch nicht einfach Nein sagen, weil sie dann die Leute übergehen oder die Stimmen übergehen würden, die Ja sagen. Und vor allen Dingen, selbst wenn sie so eine schnelle Ad-hoc-Entscheidung treffen, wird sich dieses Gefühl, was die andere Seite vertritt, nicht einfach erledigen. Es rumort weiter, wie in einem echten Team, wenn sie irgendwie Mitarbeiter einfach übergangen haben, nicht angehört haben, etc. Also, was tun? Was tun in einer solchen Situation? Letztendlich ist es das Gleiche, was man eben mit einem echten Team in der Außenwelt, also im Unternehmen, in ihrer Abteilung, eben tun würde. Sie schauen sich an, wer da spricht und welche Botschaft er hat und was die Gründe dahinter sind. Das ist eben ganz wichtig, welche Bedürfnisse, welche Gründe stecken hinter der jeweiligen Aussage. Also im nächsten Schritt brauchen wir zu den Gesichtern und ihren Aussagen eben noch Namen der entsprechenden Teammitglieder. Da haben wir also zum Beispiel den Musterknaben oder den Pflichtbewussten, der sagt, ja, das müssten wir mal wieder machen. Meine Mutter hat mir auch viel für mich getan. Und dann haben wir eben noch als zweite Stimme der übergangene Genießer, der eben sagt, ey, ich arbeite so viel am Wochenende, ich halte mich schon immer zurück unter der Woche. Ich arbeite nicht so viel am Wochenende, sondern unter der Woche. Ich halte mich schon immer zurück und lasse dich die ganze Arbeit machen und halte mich echt zurück und lasse den Produktiven ran und den Karrieretypen und so weiter. Aber am Wochenende will ich auch mal meine Berechtigung haben. Das wäre zum Beispiel der übergangene Genießer in dem Falle. Dann haben wir noch den Gesundheitsexperten in Ihnen, der eben sagt, Mensch, wir leisten schon unter der Woche echt viel, da sollten wir am Wochenende auch mal Zeit nehmen, um zu regenerieren, um uns Pausen zu gönnen und nicht einfach weiterzuarbeiten und immer noch mehr zu leisten. Ein durchaus berechtigtes Interesse, was nicht zu Ihrem Nachteil ist. Und dann haben wir noch den Schuldbewussten, ja, meine Mutter hat schon viel für mich getan und ich kann das nicht machen und die Erwartungen und was denkt die dann von mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eben auch eine Stimme, da muss man gucken, woher kommt diese Schuld, dieser Glaube, eine Schuldigkeit eben dort erfüllen zu müssen. Das ist jetzt, würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen. Und der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist eben, jedes Mitglied trägt einen Namen. Es trägt eine Botschaft und diese Botschaft hat eben ein Interesse oder dahinter steckt ein Interesse, ein Bedürfnis. Und zwar ein Interesse, das in Ihnen liegt, also ein Teil von Ihnen ist. Ob das jetzt direkt von Ihnen ist, von Ihnen heraus oder von der Umwelt an Sie herangetragen wird, wie vielleicht der Schuldbewusste da gerade das äußert, weil das ja eher so eine Sache ist von wegen, das wird von mir erwartet, das kann ich ja ruhig mal machen und so weiter und so weiter. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte, also im Sinne von, das gehört sich so oder das macht man so. Aber in jeder Botschaft steckt ein Interesse. Das sollte eben wichtig sein und es ist wichtig, sich erstmal alle Interessen auch anzuhören. So, jetzt haben wir alle relevanten Charaktere für diese Situation zusammen und wir haben natürlich ein Problem. Es besteht eine große Uneinigkeit. Und wenn wir diese Uneinigkeit in uns haben, wie sollen wir dann einig und stimmig nach außen hin agieren, kommunizieren und so weiter? Wir sind ja innerlich selbst zerrissen. Das kann so nicht funktionieren. Und das ist genau das Problem, was Sie manchmal auch als Führungskraft haben. Da kommen Mitarbeiter mit berechtigten Bedürfnissen, aber Sie als Führungskraft merken, naja, es gibt Dinge, die dafür sprechen, es gibt Dinge, die dagegen sprechen. Und jetzt fällt es Ihnen schwer, sofort zu antworten. Welche Strategien es da gibt, komme ich später in diesem Video noch drauf, aber genau vor diesem Problem stehen Sie jetzt. Und jetzt, was passiert jetzt? Was würden Sie in einem externen Team machen? Genau, Sie durchlaufen einen Teamprozess und bevor wir das aber genau anschauen, werfen wir noch einen Blick auf eine Person, die hier noch gar nicht vorgekommen sind und das sind letztendlich Sie, und zwar Sie als Oberhaupt, als Kapitän auf der Brücke, als Lenker des Fahrzeugs, als Feldherr auf dem Hügel, als Dirigent eines Orchesters. Nehmen Sie ein Bild, was Sie gerne haben, als Trainer einer Fußballmannschaft, was Sie gerne haben als Bild. Nämlich das Ganze sieht dann eben so. Das ist das Bild dazu. Also die innere Führung in Ihnen, so wie in einer externen Führung in einem Team, passiert durch das Oberhaupt, durch die Führungskraft, durch den Abteilungsleiter, durch den Bereichsleiter, welche Terminologie bei Ihnen im Unternehmen auch herrscht. So können Sie sich für sich selber eine Terminologie ausdenken. Dirigent, Trainer, Feldherr, Abteilungsleiter, Gruppenleiter, keine Ahnung, was auch immer Ihnen da passt. Und in der TZI, die eben schon genannte themenzentrierte Interaktion, da ist das eben das Postulat Nummer 1 von Ruth Cohn aus dem Jahre 1975, sei dein eigenes Oberhaupt. Es gibt noch Alternativen dazu. Dazu kommen wir später bei den Gefahren drauf zu sprechen, welcher Gefahren Sie nicht unterliegen dürfen, sondern halten Sie die Fäden eben in der Hand, holen Sie sich die einzelnen Meinungen ran. Das heißt also, Sie sind der Herr, dessen Kopf ganz oben steht, und Sie haben jetzt eben die Mitglieder, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, die sitzen jetzt eben am Tisch, und dann wird eben eine Teamsitzung abgehalten. Anmerkung dazu, Sie sind es ohnehin, Ihr Oberhaupt. Es gibt dazu also keine Alternative. Sie könnten natürlich scheinbar, also nicht wirklich, aber Sie könnten scheinbar die Verantwortung fürs Oberhaupt abdelegieren an ein Teammitglied und dann einfach sagen, ja, ich bin halt so, das ist halt ein dominanter Teil von mir, aber Erfolg und Wachstum im Leben funktioniert auf diese Art und Weise nicht, und früher oder später werden andere unterdrückte Teammitglieder eben Ihnen da ganz schön in die Parade fahren. Das ist nicht schlau. Nächster Punkt: Wenn das Oberhaupt etwas will, kann es das nicht autoritär durchsetzen. Dazu reicht nämlich seine Macht nicht. Wie im echten Team auch. Also wenn Sie wirklich Leute haben, die absolut dagegen sind und mit aller Macht dagegen vorgehen wollen, wird es im Team Ihnen nicht gelingen, dieses dann durchzusetzen. Sondern heutzutage ist es eben, da Ihre Sanktionsmaßnahmen auf kommunikative Art und Weise und meistens irgendwie gewisse vertragliche Geschichten begrenzt ist, was sehr gut ist, eine gute Entwicklung ist, haben Sie nicht mehr die Macht, jetzt durch Gewaltanwendung oder so weiter diese Dinge durchzusetzen. Aber selbst Gewaltanwendung sieht man ja immer häufiger, auch hat man in der menschlichen Geschichte gesehen, hat früher erstmal vielleicht funktioniert, früher oder später hat es sich dann aber eben gegen die Mächtigen gewandt, und dann letztendlich zu deren Sturz, zu deren Tod und so weiter geführt. Das heißt also, der wahre Dialog mit den Menschen ist hier im Grunde die einzige Art und Weise, wie eben diese Probleme beseitigt oder aus dem Weg geräumt werden können. Das Machtverhältnis zwischen Chef und Teammitgliedern ist subtil und kompliziert. Wenn Sie schon Führungskraft sind, haben Sie das vielleicht schon festgestellt. Wenn Sie es noch nicht sind, werden Sie es noch erfahren. Aber dann erfahren Sie es schon mal im Umgang mit Ihrem inneren Team, sodass Sie diese Erkenntnisse dann gleich aufs externe Team eben übertragen können. Das ideale Oberhaupt zeichnet sich dadurch aus, dass es die Kunst beherrscht, sich selbst zuzuhören. Und ein passiver Zeuge des inneren Geschehens ist auf der einen Seite, also aufmerksam Meinungen und Interessen der Einzelnen in Erfahrung bringen. Das ist also eher so eine Zuhörer-Beobachter-Rolle. Und auf der anderen Seite eben aktiv sein und eingreifend führen. Das heißt also, das eine ist eben passiv, das andere ist aktiv, und Sie müssen letztendlich beides und am besten auch in der richtigen Reihenfolge und ab und zu auch mal wechselnd miteinander verbinden. Wie im echten Team eben auch. Mal müssen Sie zuhören, müssen sich die Argumente anhören, müssen mal strukturieren, nochmal nachfragen, warum genau, was für ein Interesse steckt dahinter, etc. etc. Und manchmal müssen Sie Dinge dann aber auch entscheiden, wenn alle angehört wurden. So, die Aufgaben des inneren Oberhauptes sehen wie folgt aus. Erstens, Kontrolle, Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung. Und immer wenn ich vom inneren Oberhaupt spreche, gilt das 1:1 für ihre Aufgaben eben auch als Führungskraft im externen Team. Dann zweitens, Moderation für geordnete und kreative innere Teambesprechungen sorgen. Dann Integration, aus dem Haufen von einzelnen Stimmen ein Team zu machen, ein Team zu formen, nämlich mit dem Ziel, dann letztendlich die Geschwindigkeit bei der Zusammenarbeit zu erhöhen und sogenannte Synergieeffekte zu nutzen. Dann als viertes Konfliktmanagement, also verfeindeten Mitgliedern aus ihrer Polarisierung herauszuhelfen. Das erlebt man häufig, wenn man sagt, das ist immer so oder es ist nie so. Und dann so, war es wirklich immer, war es wirklich nie. Komm mal ein bisschen wieder aus der Polarisierung raus, aus dem neurotischen Keller. Zum neurotischen Keller werden wir im Rahmen des Wertequadrats in diesem Video auch noch gleich dazu sprechen, wie man eben aus einer Übertreibung einer an sich guten Position wieder rauskommen kann. Dann eben Personal- und Teamentwicklung, sowohl die Förderung einzelner Mitglieder als auch eines kooperativen Betriebsklimas. Denn die Summe aller Einzelteile ist immer mehr, als wenn man die Einzelnen immer einfach nur addiert. Und dann letztendlich Personalauswahl und Einsatzleitung für die gegebene Aufgabe und Situation, die richtige Mannschaft aufzustellen. Was ist mit richtige Mannschaft gemeint? Also wenn Sie irgendwie bei einem Kunden sind und irgendeine Präsentation halten sollen, dann werden da andere Charaktere, andere Teile von Ihnen an der Front stehen, als wenn Sie zu Hause mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin eben über den nächsten Urlaub sprechen, über die Bedürfnisse in einer Paarbeziehung. Und es werden auch andere Teile sein beim Kunden in der Präsentation, als wenn Sie mit einem Mitarbeiter im Vier-Augen-Gespräch ein Jahresgespräch führen oder über eine Aufgabe sprechen oder. Das heißt also, die Frontstarken, die Verkäufertypen, die Präsentationsstarken, die werden beim Kunden vorne sein und die werden sich dann aber auch gerne wieder zurücklehnen und den Zuhörenden und den Beobachtenden und den Fragenden vorlassen, wenn sie eben mit ihrem Mitarbeiter sprechen. Zum Beispiel. Das führt uns letztendlich zu der Frage, wie vollzieht sich innere Führung? Und damit kommen wir zu dem, was ich Ihnen gerade eben schon versprochen habe, nämlich 5 Kommunikationsstrategien, damit umzugehen, wenn ein Mitarbeiter auf Sie zukommt, Ihr Chef oder ein Kunde auf Sie zukommt, von Ihnen irgendwas möchte und es mehrere Stimmen in Ihnen gibt, die aber nicht eine Sprache sprechen, sodass Sie ein einheitliches Bild auch nach außen geben können, sondern eben widerstrebende Tendenzen Sie in sich wahrnehmen. Wie gehe ich jetzt ad hoc in der Situation damit um trotzdem eine gewisse Souveränität und Ruhe zu bewahren? Die Möglichkeit 1 ist, ganz banal, einen Aufschub sich zu erarbeiten. Und zwar zum Beispiel mit der Formulierung, ich werde darüber nachdenken. Und dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, das dürfen Sie. Doch, das dürfen Sie. Sie selbst müssen es sich nur erlauben. Und natürlich ist das kontextabhängig und natürlich passt das nicht überall. Wenn Ihr Partner Sie zum Beispiel fragt, also Ihr privater Partner, ob Sie mit ihm zusammen oder mit ihr zusammenziehen wollen, dann können Sie nicht einfach sagen, das überlege ich mir mal und lass es dich in einer Woche wissen. Das haut nicht hin. Da wäre vielleicht die nächste Strategie, zu der wir gleich kommen, besser. Die Aufschubstrategie kann aber erstmal eine Menge Dampf vom Kessel nehmen. Und das können Sie auch gegenüber Mitarbeitern rechtfertigen. Und denn wer sind Sie denn, dass Sie immer sofort eine Antwort liefern müssen? Sie können Mitarbeitern, wenn es nicht gerade darum geht, wenn Sie Feuerwehrführungskraft sind und das Haus gerade in hellen Flammen steht, ist es in den meisten Situationen so, dass es kein Problem ist, wenn diese Entscheidung 1-5 Minuten oder vielleicht auch mal eine Stunde oder einen Tag erst später passiert. Manchmal glauben wir aber auch immer nur, sofort eine Antwort liefern zu müssen, weil wir das vielleicht so gelernt haben als Kind. Ja, wenn man dich fragt, dann hast du zu antworten und so weiter und so weiter. Natürlich ist es immer schön, dem Mitmenschen eine Antwort zu gewähren, vor allem wenn es unser eigener Mitarbeiter ist. Das ist schon schlau, ihm zu antworten. Aber wir müssen es nicht immer sofort tun. Und vor allem, wenn wir diese widerstrebenden Stimmen in uns haben, dann ist das eine gute Möglichkeit zu sagen, darüber werde ich nachdenken. Sie können das natürlich auch in einem anderen Satz formulieren, zum Beispiel auch, das entscheide ich nicht spontan, ich denke darüber nach und melde mich morgen bei Ihnen oder in einer Stunde bei Ihnen oder. Sie können aber auch, um sich diesen Aufschub zu ermöglichen, können Sie auch nachfragen, warum genau, was sind die Gründe, was sind deine Bedürfnisse dahinter? Also ein bisschen in der neurolinguistischen Programmierung, also NLP, neurolinguistischen Programmierung sagt man eben angeln. Ja, man angelt, so was steckt denn dahinter? Also in der Sprache, man geht so ein bisschen in die Tiefe. Und das hilft häufig dabei, der ganzen Sache etwas auf den Grund zu gehen und dadurch das Bedürfnis, das Anliegen des Mitarbeiters in dem Falle dann auch zu verstehen. So. Dann gibt es die zweite Strategie, Offenbarung der Selbsterklärung. Also Ihr Mitarbeiter kommt auf Sie zu und sagt, ich hätte gerne am nächsten Freitag Urlaub, und dann sagen Sie, einerseits würde ich Ihnen gerne gewähren, aber etwas sträubt sich, zum Beispiel, dass da Betriebsausflug ist und Sie dann nicht beim Betriebsausflug mit dabei sein können. Das fände ich sehr schade, weil Sie ein wertvolles Mitglied im Team sind. Und zwischen diesen beiden Interessen bewege ich mich gerade. So dass der andere versteht, warum Sie nicht einfach den Urlaub gewähren. Denn wir wissen ja alle, jeder von uns hat Kopfkino, und vielleicht denkt der Mitarbeiter dann, der gewährt mir den Urlaub nicht, weil er mich nicht mag oder so. Und das wäre schon wieder eine Auszahlung auch vom emotionalen Beziehungskonto, was jeglicher Grundlage entbehrt, was aber tatsächlich trotzdem stattfindet aufgrund von Kopfkino. Je nach Kontext und Umfeld kann das hilfreich sein. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn Ihr Chef Sie bittet, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Dann können Sie auch sagen, einerseits würde ich die gerne übernehmen, auf der anderen Seite habe ich schon so viel auf dem Schreibtisch, dass ich nicht weiß, ob ich das in einer angemessenen Qualität liefern kann. Vielleicht können wir darüber kurz sprechen und Sie sagen mir, was dann wichtiger ist. Helfen mir beim Priorisieren. Und dass wir vielleicht die eine oder andere Aufgabe, die ich jetzt schon habe, vielleicht nach hinten schieben. Oder in einer Paarbeziehung, wenn sie eben von ihrem Partner oder Partnerin etwas gefragt werden und sofort diesen inneren Konflikt in sich aufquellen spüren und dann aber erstmal nur nachdenklich oder mit grübelndem Gesicht da sitzen, kann das auch echt zu Missstimmung führen. Wenn Sie das aber eben mit einer Offenbarung der Selbsterklärung eben machen, Mensch, auf der einen Seite finde ich deinen Vorschlag gut, auf der anderen Seite spüre ich gerade, da gibt's irgendeinen Widerstand, den muss ich erstmal für mich ergründen, weil im Grunde finde ich das super, aber irgendwas ist da. Dann weiß der andere schon mal, woran er ist. Und dann kann man darüber im Gespräch bleiben. Nächste Strategie, Kontaktmanagement. Der Kontaktmanager vor der Tür hält die Konversation aufrecht, während hinter der Tür eine Teamsitzung stattfindet. Das heißt also, wenn eben ein Aufschub oder eine Offenbarung der Selbsterklärung im Moment nicht möglich sind, dann ist es eben so, dass Sie an der Oberfläche eine Konversation am Laufen halten, so vor sich hin plätschern lassen, durch den sogenannten Kontaktmanager. Und intern überlegen Sie, finde ich das eigentlich gut? Warum finde ich das gut? Warum finde ich das eigentlich nicht gut? Warum finde ich das nicht gut? Und wie haben wir das denn bisher gemacht? Was war denn bisher der Kontext? Hat er mir schon mal oder sie mir schon mal einen Gefallen getan oder nicht? Könnte ich mich jetzt dafür revanchieren? Ist das ungefähr der gleichgute Gefallen, also gleichwertige Gefallen oder nicht? Und dann können Sie, während da draußen der Smalltalk vor sich hin plätschert, können Sie eben innen zu einer runden Geschichte kommen und dann eine Antwort geben. Das ist meines Erachtens allerdings nicht die optimale Situation, denn Sie werden weder hundertprozentig in Gedanken diese Teamsitzung führen können, noch hundertprozentig wirklich ein gutes Gespräch durch den Kontaktmanager führen können. Häufig ist das aber so. Vielleicht sagt der Kontaktmanager einfach mal so, entschuldige mal bitte, ich muss mal ganz kurz irgendwie austreten, mir die Hände waschen, kurz ans Telefon, ich bin gleich wieder bei Ihnen und dann sprechen wir dazu gleich weiter. Das ist nämlich ein Anruf, auf den ich seit 3 Stunden warte oder. Ziehen Sie sich aus der Situation raus. Das ist eine ähnlich aufschiebende Wirkung wie die Kommunikationsstrategie Nummer 1. Und dann machen Sie erstmal Ihre Teamsitzung, kommen zu einem Ergebnis und kommunizieren dieses Ergebnis dann. Aber letztendlich ist diese Sache mit dem Kontaktmanager immer noch besser als die nächste Kommunikationsstrategie, nämlich die erstbeste Reaktion einfach rauszuhauen. Ja klar, kann ich übernehmen. Und dann nachträglich dazu zu kommen, tut mir leid, ich habe es mir anders überlegt. Allerdings ist es trotzdem eine Möglichkeit. Und wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, überrannt worden zu sein, haben Sie die Möglichkeit, immer noch zu Recht später das zu korrigieren. Wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler. Und auch gegenüber Ihrem Chef ist das nicht optimal, dann versuchen Sie es lieber mit Aufschub, lieber mit Selbstoffenbarung oder mit Kontaktmanagement, als diese Variante zu wählen. Aber wenn es nun mal so passiert ist, dann können Sie immer noch zu Ihrem Chef gehen und sagen, tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich die Ressourcen habe, um dieses Projekt auch noch zu übernehmen. Und dann können Sie wieder die Prioritätengeschichte nehmen und sagen, da habe ich zu viel auf meinem Zettel, was davon soll ich hinten anstellen? Weil alles werde ich nicht schaffen. Und wenn jemand solide einschätzen kann, was er wirklich schaffen kann und was er nicht schaffen kann, ist damit letztendlich einem Chef und später auch Ihnen als Führungskraft deutlich mehr geholfen, als wenn einer immer nur ja sagt, ja, ja, mache ich, ja, ja, kann ich und dann irgendwann zusammenbricht und dann gar nichts mehr schafft und dann erstmal 3 Wochen krankgeschrieben ist oder so, wegen Überlastung, Erschöpfung, Burnout, was auch immer es dann ist. Das bringt Ihnen letztendlich auch alles nichts. Dann lieber jemand haben, der rechtzeitig sagt, ich habe es nochmal drüber nachgedacht, ich schaffe das nicht. Oder wenn Sie eben einem Freund zu irgendwas zugesagt haben, Mensch, klar helfe ich dir am Wochenende im Garten, dann ist es natürlich nicht schön, wenn man danach sagt, tut mir leid, ich schaff's nicht, ich habe es mir echt anders überlegt, ich fand die Idee so toll, ich habe mich so viel begeistern lassen, so schnell begeistern lassen von deiner Idee, denn grundsätzlich würde ich dir auch gerne helfen, aber ich schaffe es im Moment einfach nicht, tut mir leid. Das ist eine Möglichkeit, die Sie eben haben. Und wenn ich mir das früher überlege, früher habe ich auch häufig eben, wenn irgendwie ein Kunde auf mich zukam und sagt, ja, können Sie diese Beratung machen, dieses Training, da habe ich immer sofort ja gesagt. Also der Umsatzorientierte in mir hat sofort ja gesagt. Inzwischen gibt es auch den sich gesund abgrenzenden Kritiker in mir, der eben, bevor ich dieses Ja raushaue oder bevor der Umsatzorientierte das Ja raushaut, sagt dieser Kritiker immer noch, möchtest du mit diesen Menschen wirklich zusammenarbeiten? Überleg mal kurz. Wenn die Antwort dann immer noch ja lautet, okay, dann geht das los. Wenn die Antwort dann ein vielleicht ist und ein abwägen, gebe ich mir entweder nochmal Zeit, darüber nachzudenken oder ich antworte mit einem Nein. Und als Königsweg der 5 Kommunikationsstrategien ist natürlich die letzte, nämlich die integrierte Stellungnahme als Sofortantwort. Das heißt, integrierte Stellungnahme, das heißt, Sie haben eben das Okay von allen beteiligten Teammitgliedern, vielleicht unter gewissen Auflagen, dass Sie vielleicht, wenn Sie den Auftrag annehmen, dann trotzdem am Freitag spätestens um 17 Uhr das Büro verlassen oder dass Sie eben nicht mehr als 2 oder 3 Tage die Woche nicht an Ihrem Heimatstandort sind oder was auch immer vielleicht der Gesundheitsexperte oder der übergangene Genießer dazu Ihnen sagen und dann mit sich eben da verhandeln lassen. Wenn Sie das natürlich sofort auf den Punkt hinkriegen, das ist natürlich der absolute Königsweg und dieser wird immer dann häufiger möglich, wenn wir uns selbst sehr gut kennen und vor allen Dingen auch unsere inneren Stimmen, unsere inneren Anteile mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen. Wenn ich weiß, dass ich einen Genießer in mir habe, dann weiß ich auch, dass ich nicht 7 Tage die Woche 10 bis 12 Stunden am Tag arbeiten möchte, auch wenn das mein Einkommen steigern würde. Aber ich weiß, dass ich mir selbst, meiner Person damit nicht gerecht werden würde. Wenn ich das weiß, fällt es mir viel leichter, integrierte Stellungnahmen abzugeben, als wenn ich erstmal sage, ja, erstmal lass mal den Umsatzorientierten machen und dann habe ich später das Dilemma mit inneren Vorwürfen, mit Zweifeln, vor allem mit Vorwürfen des einen Anteils an den anderen oder auch an mich als Oberhaupt. Das möchte ich nicht. Es soll mir gut gehen damit. Ich möchte meine Leistung bringen, aber ich möchte auch, dass alle Anteile irgendwo ihre Berechtigung finden. Mal mehr, mal weniger. Ich hoffe, das ist so ein bisschen nachvollziehbar geworden, um was es hier geht und wie man mit diesen 5 Kommunikationsstrategien eben umgehen kann. Vielleicht wird es noch verständlicher, wenn wir uns der entscheidenden Frage an dieser Stelle jetzt widmen. Wie komme ich zu einer integrierten Stellungnahme, die zu mir passt? Und damit nochmal eine kleine Wiederholung, nämlich, es geht also um die Teamkonferenz. Sie haben also Sie als Oberhaupt Und jetzt möchte ich, damit das nochmal ein bisschen klarer wird, nochmal diese Schritte, die diese Teamkonferenz beinhaltet, nochmal einen Schritt nach dem anderen eben durchgehen. Also Schritt 1, Identifikation der Teilnehmer. In unserem Beispiel gerade eben mit dem Besuch der Mutter hatten wir eben also hier den Musterknaben oder den Pflichtbewussten. Wir hatten den übergangenen Genießer, wir hatten den Gesundheitsexperten und wir hatten eben den Schuldbewussten. Also die Frage, wer sitzt überhaupt am Tisch oder wer sollte am Tisch sitzen, weil er von irgendwoher seine Stimme zu hören ist, vielleicht erstmal noch versteckt, vielleicht befindet er sich noch im Hinterstübchen und traut sich nicht so richtig raus, weil er sonst immer sowieso von Ihnen eine auf den Deckel kriegt als Oberhaupt. Aber diese Stimme ist ja da und je mehr Sie sie eben unterdrücken oder wegschließen, desto stärker wird diese Energie und sucht sich dann irgendwie auf irgendeine Weise seine Bahn. Und wenn Sie das immer wegdrücken, dann wird diese Bahn nicht unbedingt gesünder. Schritt 2. Anhörung der Einzelstimmen, wie in jedem normalen Teammeeting im Unternehmen auch. Schritt 3, freie Diskussion zulassen und anregen. Da kann es auch mal richtig zur Sache gehen, da werden sich gegenseitig verbal die Köpfe eingehauen und so richtig wie manchmal auch Kinder oder sehr emotionale Erwachsene eben manchmal miteinander diskutieren oder disputieren, also streiten. Und dann kommt eben der vierte wichtige Schritt, wo Sie als Oberhaupt eben durch Moderation und Strukturierung eben in Erscheinung treten müssen und dann eben auch Führung übernehmen müssen. Wichtig ist mir an dieser Stelle hier nochmal zu betonen, dass eben all diese Anteile, die dort diese Stimmen haben, Teile von Ihnen sind und auch Teile, die alle ihre positiven Aspekte haben. Auch der Schuldbewusste hat irgendwo, wenn man da wirklich guckt, was ist das Bedürfnis dahinter und so weiter, ist irgendwo auch ein positiver Aspekt, nur man muss es eben rausfiltern können. Im Schritt 4 ist eben die große, also nachdem man eben im Schritt 3 die freie Diskussion zugelassen hat, muss man eben im Schritt 4 es irgendwie hinkriegen, diese ganzen Stimmen wieder einzufangen und zu moderieren. Und dann eben auch zu strukturieren. Also welche Interessen stecken hinter den einzelnen Positionen, hinter den einzelnen Aussagen? Kann man das wirklich so stehen lassen oder ist es dann doch vielleicht etwas übertrieben? Zum Beispiel, wenn der Gesundheitsbewusste eben sagt, ich will, dass du dich ausruhst, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn sie da mal nachhaken, dann sagen, ja, du hattest schon einen Herzinfarkt oder Onkel Gustav, der hat genauso viel gearbeitet, der hatte auch einen Herzinfarkt. Ich will, dass du gesund bleibst. So, und dann damit haben sie das wahre Bedürfnis. Ich will, dass du gesund bleibst. Und das ist durchaus etwas Positives. Und diesen Anteil brauchen sie tatsächlich, um auch gesund zu bleiben und nicht nur demjenigen zu erliegen, der immer sagt, noch weiter, noch mehr und so weiter und so weiter. Das heißt, hier haben Sie die Chance, eben mit diesen unterschiedlichen Stimmen auch eine innere Balance herzustellen. Tun Sie sich selber einen Gefallen und verbannen Sie keine der Stimmen, egal ob Situation im Privaten oder im Job. Als gutes Oberhaupt haben Sie wahrscheinlich eine Frontmannschaft aufgestellt, die mehr aus gut gelaunten, leistungsorientierten Anteilen besteht als den anderen. Und die anderen halten sich eben immer zurück, aber eben naja, immer eben auch nicht, sondern bis zu einem gewissen Punkt. Also Sie kennen das vielleicht, dass es manchmal Kollegen gibt, die einen anderen Kollegen, der nicht unbedingt das leistet, was er leisten sollte, bis zu einem gewissen Punkt decken und schützen. Aber eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt, bis sie eben sagen, ich kann es nicht mehr tragen, ich will es nicht mehr tragen, da reichen jetzt meine Kräfte nicht mehr, jetzt muss ich mal dort hier irgendwie handeln, kommunizieren, was auch immer. Ich kann diese Rückendeckung nicht mehr geben. Und genauso geht es eben mit den stilleren Anteilen in Ihnen, die eben auch irgendwann sagen, ich habe mich lang genug zurückgehalten, jetzt muss ich auch mal gehört werden. Der nächste Schritt der Teamkonferenz ist dann eben folgendes, eben nach der ersten Sortierung der einzelnen Interessen und der einzelnen Stimmen geht es jetzt um Lösungsvorschläge. Und also man könnte das auch kurz mit dem Wort Brainstorming eben zusammenfassen. Also jeder konnte sich mal Luft machen und jetzt, weil alle das mal ausgesprochen haben und emotional jetzt sich beruhigen können, jetzt ist es möglich, tatsächlich in Lösungen oder in Teilstücken einer Lösung zu denken und diese dann vielleicht zu einem Gesamten zu bilden. Das wäre dann Schritt 6, also den Entwurf einer integrierten Stellungnahme. Und in diesem Entwurf ist es schlau, wenn es irgendwie geht, nichts Wünschenswertes einer Stimme unter den Tisch fallen zu lassen, sondern dass eben alle Stimmen sich in einer gewissen Weise eben berücksichtigt fühlen. Das ist manchmal ein Balanceakt, das ist manchmal auch nicht immer möglich, aber letztendlich sollte das eben das Ziel sein. Wenn Sie zum Beispiel sagen, also am Anfang lag nur die Möglichkeit Ja und Nein auf dem Tisch. Wenn Sie jetzt aber sagen, Ja unter folgenden Umständen oder Nein, wenn gewisse Bedingungen nicht erfüllt sind, dann haben Sie eben da noch ein bisschen mehr Handlungsspielraum sich einfach erarbeitet. Dann gibt es nicht mehr nur binär Ja und Nein, sondern es gibt Ja unter Bedingung XY und Nein, wenn Bedingung XY oder Z und so weiter nicht erfüllt sind. So, und dann haben Sie also mehr Optionen, mit denen Sie so jonglieren können. Oder wenn Bedingung A zu 80% erfüllt ist, aber Bedingung B nur zu 50% erfüllt ist, ist es dann noch okay oder wäre es dann unter Umständen trotzdem ein Ja? Und dann können Sie so ein bisschen jonglieren und gucken, wie die Anteile in Ihnen darauf reagieren. Als Moderator sollten Sie eben in dieser sechsten Phase eben in der Lage sein, die Früchte der Teamarbeit hoffentlich zu ernten und einen entsprechenden Entwurf zu präsentieren, der alle Weisheiten in sich vereinigt. So, aus der Not, also alle wollen reden und alle wollen etwas anderes, ist eine Tugend geworden. Jeder kann etwas beitragen, sodass die Lösung qualifizierter wird. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie lange dauert denn sowas? Und das ist eben ganz unterschiedlich. Das kann Sekunden dauern, das kann Minuten dauern, das kann hin bis zu Tagen dauern. Die Auswahl eines Mittagstischs, ob Sie jetzt die Currywurst mit Pommes nehmen oder doch eher die Gemüsesuppe, da werden sich auch unterschiedliche Teile in Ihnen melden. Das ist relativ schnell abzuhandeln oder werden Sie in der Regel schnell abhalten. Ansonsten sitzt Ihnen ja auch noch die ganze Schlange im Nacken. Wenn es allerdings darum geht, vielleicht einen neuen Job in Singapur anzunehmen, wenn Sie hier in Deutschland wohnen und Sie vielleicht sogar schon Familie und Kinder haben, dann ist diese Entscheidung natürlich eine ganz andere. Und dementsprechend kann auch so ein innerer Teamprozess, aber auch ein Prozess, den Sie vielleicht mit Ihrer Familie dann führen sollten, weil die ja dann unmittelbar betroffen sind, kann eben dann schon etwas länger dauern. Und wenn Sie die Aussagen der Mitglieder aufschreiben, entweder am Schreibtisch mit einem Stift und Papier, im Gespräch mit anderen oder beim Spaziergang, dann gewinnen Sie aus dieser unklaren Gefühlslage einen besseren Überblick, über den Sie dann auch besser nachdenken können. Also erstens ist Ihr Kopf dann entlastet, weil Sie denken, ich habe irgendwie so eine komische Gefühlslage in mir, was ist denn das? Schreiben Sie es einfach auf, wie immer, Schriftlichkeit hilft. Und deshalb haben Sie am besten immer was dabei, womit Sie Notizen machen können. Das ist ja heutzutage auch mit dem Smartphone möglich. Probieren Sie es einfach mal aus, wenn Sie mal wieder in einer solchen Situation stecken. Also wenn Sie mal wieder so spüren, ich habe mehrere Stimmen in mir, wer könnte das denn sein? Was sind das konkret für Aussagen? Und was wollen die mir eigentlich sagen? Welche Interessen stecken dahinter? Und wie kann ich diesen Teamprozess jetzt einfach mal moderieren? Starke Führung, schwache Führung. Jetzt kommen wir auf die Gefahren, die auf ein Oberhaupt, Oberhaupt ausgesetzt ist. Und die erste Gefahr ist eben, ein Oberhaupt identifiziert sich mit einem Teamliebling. Also wenn Sie zum Beispiel den Umsatzorientierten sehr lieb gewonnen haben, weil der letztendlich dazu führt, dass Sie viel Geld auf dem Konto haben, dass Sie sich vielleicht gewisse Dinge leisten können, die Ihnen irgendwie wichtig sind, dann kann eine Gefahr sein, dass Sie als Oberhaupt sagen, der macht das schon. Und immer nur das, der andere, der Rest interessiert mich nicht, immer nur der. Das ist eine Gefahr, denn diese anderen Mitglieder werden sich früher oder später, wenn, ob sie sie wegsperren oder wie auch immer, werden sich früher oder später auf irgendeine Art und Weise Gehör verschaffen. Ein klassischer Fall ist eben diese, dass sie irgendwie krank werden. Also erstmal, dass sich vielleicht, keine Ahnung, ein Zahn entzündet, kann auch ganz andere Auswirkungen haben. Es muss nicht immer psychische Natur sein, es kann auch einfach so sein, dass sich ein Zahn entzündet. Aber wenn man eben manchmal in solche Burnout-Karrieren in Anführungszeichen reinschaut, dann gibt es häufig so einen Prozess, wo die Krankheit immer stärker zugenommen hat, also wo am Anfang vielleicht regelmäßig Kopfschmerzen waren, dann wurde es zu Migränen, dann gab es irgendwelche Entzündungsgeschichten, dann haben irgendwie Gelenke wehgetan und so weiter und so weiter. Das war auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und irgendwann sagt der Körper dann so, und jetzt ist Feierabend. Das kann eben eine Gefahr sein, wenn Sie immer nur den Leistungsorientierten, den Umsatzorientierten nach vorne schieben. Das ist im ersten Moment kurzfristig mal möglich, wenn es denn sein muss. Da sagen die anderen auch, okay, ist jetzt nötig, aber nicht auf Dauer. Also schauen Sie da mal selber rein, wie haben Sie vielleicht so einen Liebling, den Sie immer nach vorne schicken und immer so, ja, ich mache das. Oder sind Sie da balancierter aufgestellt, dass Sie eben unterschiedliche Meinungen gelten lassen. Und die zweite Gefahr ist eben, dass Sie als Oberhaupt, dass das Oberhaupt sich von einem Teammitglied das Ruder aus der Hand nehmen lässt. Das heißt, letztendlich das, was ich gerade eben schon ein bisschen mit angerissen habe, Sie gucken gar nicht mehr hin, Sie gucken gar nicht mehr, was da so genau passiert, sondern der macht das schon, ist egal, was sonst so passiert. Sie sind der Kapitän auf der Brücke. Sie stehen am Ruder, beziehungsweise Sie befehlen, wie die Ruderlage zu liegen hat. Sie bestimmen den Kurs, Sie bestimmen das Ziel, Sie, und zwar für das ganze Schiff sind Sie verantwortlich. Nicht nur für eine Abteilung, für das ganze Schiff. Und das ganze Schiff sind letztendlich Sie als Person mit Ihrem Leben. Gut, dann haben wir noch das große Thema Identifikation und Disidentifikation. Identifikation liegt vor, wenn das Oberhaupt in die Haut eines Mitgliedes hineinschlüpft und es als Teil von sich selbst erkennt und anerkennt. Das ist erstmal grundsätzlich sehr gut. Das hat auch viel mit Empathie zu tun, dass man wirklich fühlt, ja, es ist wirklich in Ordnung, meine Mutter zu besuchen oder den Urlaub zu gewähren oder. Auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, eben über Disidentifikationsmöglichkeiten zu verfügen. Und die liegt vor, wenn das Oberhaupt Abstand nimmt und sein Teammitglied von außen betrachtet und das Bewusstsein entwickelt, es ist nur ein Teil von mir. Ja, es ist ein Teil von mir, aber es ist auch nur ein Teil von mir und es gibt auch noch andere Teile, die ihre Berechtigung haben. Und auch diese beiden Punkte sind unglaublich wichtig für den externen Teamprozess, also für Sie als Führungskraft in einem Unternehmen, in einer Abteilung. Deshalb ist dieses Modell so spannend, weil es immer das interne Team wie auch das externe Team betrifft. Diese Disidentifikation erlaubt einen inneren Zustand, einen inneren Abstand auch zu sich selbst und verhindert eben diese Verschmelzung des Oberhauptes mit einem dominanten Teilnehmer. Jeder hat so ein, zwei dominante Teilnehmer in sich. Und im Idealfall pendeln wir im Alltag zwischen diesen beiden Positionen hin und her. Ja, wir identifizieren uns damit, aber wir wissen auch, dass es eben nur ein Teil davon ist. Und dann identifizieren wir uns mit einem anderen Teil nochmal und sagen, ja Mensch, der übergangene Genießer hat ja irgendwo auch seine Berechtigung, aber es gibt auch noch, auch das ist nur ein Teil von mir. Ich kann jetzt auch nicht den ganzen Tag nur noch genießen und nichts tun und oder nur meinem Spaß nachgehen, also meiner Freizeit. Auch der Umsatzorientierte, mit dem ich mich identifiziere, hat auch seine Berechtigung. Oder derjenige, der dafür verantwortlich ist, Ziele zu erreichen, berufliche Ziele zu erreichen. Auch das ist nur ein Teil von mir. Und in dieser Balance bewegen wir uns, wenn wir beide die Identifikation und Disidentifikation eben gleichwertig sehen. Wenn eins von beiden wegrutscht, dann landen wir im sogenannten neurotischen Keller. Das ist immer dann, wenn ein Wertepaar in Schieflage gerät. Wenn also eins mehr Gewicht bekommt als das andere, dann rutscht es quasi so nach unten, wie aber auf einer Waage, wo das Gewicht zunimmt und landet quasi in diesem neurotischen Keller, nennt man das in der Psychologie. Das Ganze kommt aus diesem Werte- und Entwicklungsquadrat, was ich Ihnen hier mal exemplarisch mitgebracht habe. Also wir haben oben in dem als Wertepaar, in dem grünen Bereich, in dem balancierten Bereich eben links die Identifikation. Es ist ein Teil von mir, ja, wichtig, gehört zu mir. Und eben auch diese Identifikation, es ist nur ein Teil von mir. Und wenn Sie jetzt überlegen, es gäbe jetzt nur die Disidentifikation und die Identifikation würde wegfallen, dann würde das nach unten rutschen und dann wären Sie bei Ausgrenzung und Abspaltung, also so bin ich nicht. Und das ist manchmal auch so ein Thema, wo einige Menschen, dem manche Menschen unterliegen, dass sie sagen, nein, das möchte ich nicht. Das entspricht überhaupt nicht meinem Idealbild. Sie wissen noch, Selbstkonzept. Ich lasse nicht den Gedanken zu, dass ich so bin oder dass ein Teil von mir so ist und spalten das ab mit allen negativen Konsequenzen, die ich gerade eben schon so leicht skizziert habe. Im umgekehrten Fall ist es eben auch so, wenn Sie dann keine Disidentifikation haben, sondern nur die Identifikation, könnten Sie eben auch dort in den neurotischen Keller rutschen, nämlich in die Verschmelzung des Oberhaupts mit einem dominanten Teilnehmer und dann einfach nur sagen, so bin ich. Ich bin der geborene Präsentator, ich bin der geborene Verkäufer. Und zwar mach nur das. Das wäre nicht schlau, weil diese Balance schlichtweg nicht stimmt. Denn auch ein Verkäufer braucht eben auch mal vielleicht den Genussmenschen, mal den Gesundheitsexperten oder auch mal denjenigen, der ihn da so ein bisschen wieder in Balance bringt, wer auch immer es dann ist. Dieses Wertequadrat, auch dazu, wenn Sie das näher interessiert, auch dieses Wertequadrat kann man eben auf im Grunde auf alle Wertpaare umschreiben und dann jeweils in den neurotischen Keller definieren. Und das hilft manchmal auch eben manchmal auch eine Kommunikation etwas zu entkrampfen. Also ich habe das einmal erlebt. Da haben sich Freunde von mir darüber gestritten. Sie hat immer gesagt, er ist geizig und er hat immer gesagt, sie sei verschwenderisch. Und wenn wir uns das mal in diesem Wertequadrat angucken, dann wäre eben Verschwendung natürlich eine Nicht-Tugend, also eine Übertreibung vielleicht von etwas und eben Geiz eben auch. Aber wovon genau? Wenn wir mal davon ausgehen, dass eben Geiz die Übertreibung von etwas ist, was könnte dann der Wert sein, der durchaus positiv ist? Es wäre die Sparsamkeit. Und auf der anderen Seite die Verschwendung wäre eben die Übertreibung von Großzügigkeit. Das heißt also, er ist eigentlich sparsam, sieht aber den anderen in seinem Verhalten in der Übertreibung, weil das so weit weg ist von seinem Standpunkt, dass er nicht das als Großzügigkeit erkennt, sondern eben als Verschwendung wahrnimmt und umgekehrt. Sie sieht seine Sparsamkeit eben nicht als Sparsamkeit, weil es so weit weg ist von ihrem großzügigen Standpunkt, sondern eben als Geiz. Und wenn Sie dieses Wertepaar mal aufs Papier bringen und darüber mal sprechen, worüber sprecht ihr denn? Dann merkt man, dass man häufig aus dem eigenen neurotischen Keller in den anderen argumentiert, obwohl der andere eigentlich auf einem Wert steht, sodass die Entwicklung in diesem Wertequadrat eben über Kreuz läuft, also von rechts unten nach links oben und von links unten nach rechts oben. Das heißt also, wenn jemandem Ausgrenzung und Abspaltung vorwerfen würde, dann ist er wahrscheinlich im extremen Identifikationsbereich, weil er diese Ausgrenzung und Abspaltung eben nicht mehr als Disidentifikation, als notwendigen Wert wertet, sondern schon als dessen Übertreibung und eben umgekehrt. Sehr spannend auch, wir setzen sowas häufig im Coaching ein, häufig beruflich, aber manchmal auch eben im privaten Bereich. Dadurch wurden schon viele Konflikte, gerade auch zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitern, eben entkräftet. Worum geht es eigentlich genau? Wir werden beherrscht von allem, womit sich unser Selbst identifiziert. Wir können alles beherrschen und kontrollieren, von dem wir uns disidentifizieren. Diesen Satz halte ich für so wichtig, dass ich ihn einfach nochmal vorlese. Wir werden beherrscht von allem, womit sich unser Selbst identifiziert. Wenn wir also zu 100% mit einer Rolle eben uns identifizieren, dann werden wir von dieser Rolle beherrscht. Das ist als Oberhaupt, das ist als Chef, ob intern oder extern, nicht gut, nicht gesund für den Teamprozess, für das Ganze. Wir können alles beherrschen und kontrollieren, von dem wir uns disidentifizieren. Achtung, nicht abgrenzen und nicht ausgrenzen. Und also nicht abspalten und nicht ausgrenzen. Das ist damit nicht gemeint, sondern lediglich zu disidentifizieren. Das können wir dann letztendlich alles beherrschen und kontrollieren. Und das könnte man mit anderen Worten auch einen gesunden Abstand nennen. Den gesunden Abstand zu sich selbst, gesunden Abstand zu einem Teil von sich selbst, gesunden Abstand zu einer Abteilung, gesunden Abstand zu einem Unternehmen, gesunden Abstand zu den eigenen Mitarbeitern. Da kommen wir eben auch wieder, das ist eben auch ein Teil der Rolle. Sie sind nicht mehr einer von Ihnen als Primus inter pares auf der gleichen Ebene, denn Sie haben ja eine gewisse Macht als Führungskraft und dieser müssen Sie sich einfach bewusst sein. Sie haben eine andere Rolle und mit dieser Rolle geht auch eine gewisse Disidentifikation einher, aber natürlich auch, um die Balance zu halten, auch eine gewisse Identifikation. Und diese Balance, diesen schmalen Grat, den gilt es eben zu finden, um eben dort eine gute Führung, eine starke Führung zu gewährleisten, aber eben auch eine gesunde Führung. Warum ist das Modell des inneren Teams für Führungskräfte so wichtig? Ich habe es schon häufig genannt. Ich fasse es aber einfach nochmal in 4 Punkten zusammen. Erstens, es schafft das Bewusstsein, dass Teamkonflikte normal sind. Nach dem Motto, Menschen, die miteinander zu schaffen haben, machen einander zu schaffen. Diese Konflikte, die es nun mal mit Mitarbeitern, Führungskräften oder auch Mitarbeiter zu Mitarbeiter immer gibt, gibt es immer. Und sowohl im Innen als auch im Außen. Und die Akzeptanz, allein schon die Akzeptanz, dass es mehrere Stimmen in uns gibt, die meist zu unserem Wohle laut werden, führt uns zu Punkt 2. Befreiung aus dem Gebot der Einheitlichkeit. Also einheitliche, starke, gefestigte Persönlichkeit, das wollen wir natürlich immer alle sein, ja, wir sind aus einem Guss. Allerdings in der Realität sieht es eben anders aus. Und wenn wir an diesem Ideal ständig scheitern, diese Einheitlichkeit nach außen produzieren zu wollen, dann erzeugt das erstens Frust und zweitens zerstört es kurzfristig, mittel- und auch langfristig unser Selbstvertrauen. Also unser Vertrauen in uns selbst. Und allein zu wissen, dass es eben normal ist, dass wir innerlich gar keine Einheit sind, sondern dass es immer wieder einen Prozess bedarf, diese Einheit eben herzustellen, ist doch eine totale Entlastung. Dinge zu akzeptieren, wie sie nun einmal sind, führt immer dazu, dass man nicht künstlich irgendeinen Zustand, einen scheinbar anderen Zustand eben aufrechterhalten muss. Und das entlastet und schafft Kräfte dann, um mit den Dingen, wie sie sind, eben dann umgehen zu können und nicht an anderer Stelle zu verschwenden. Drittens, das Modell des inneren Teams hilft, die innere Uneinheitlichkeit und das innere Chaos methodisch zu ordnen. Und zwar also erstmal wahrzunehmen, bewusst zu machen, methodisch zu ordnen und dann eben auch zu klären. Und diese Ordnung und Klärung geht einher mit einer viel größeren Lebensqualität, die eben mit diesem zweiten Punkt zusammenhängt, dass wir eben loslassen können von diesem Ideal der Einheitlichkeit. Ich darf also mich jederzeit, ich darf es immer so sein, wie ich mich jetzt innerlich fühle, ob ich dann mit welcher Kommunikationsstrategie ich das dann auch nach außen eben gebe oder verkaufe oder darstelle oder wie auch immer. Und dann komme ich in aller Ruhe zu einer integrierten Lösung, die dann tatsächlich von innen nach außen wirkt. Das ist dann nicht ein Ballon, den ich irgendwie künstlich aufblase und dann sticht einer mit der Nadel rein und macht das Puff und dann wird klar, dass ich völlig anders eigentlich bin, als ich es versuche darzustellen, sondern das ist eben ein Wachstum von innen nach außen, wo Substanz drin ist und da kann jeder mit der Nadel reinpieksen, da passiert gar nichts, weil es von innen nach außen gewachsen ist. Und als letzten Punkt, das Modell erleichtert mir meine Selbstakzeptierung. Also wenn ich in mir unerwünschte Regungen feststelle, dann kann ich jetzt vor mir selbst, und das ist der Punkt, dazu stehen. Mit den Worten, ja, das ist ein Teil von mir, aber eben auch nur ein Teil. Und diese Regungen bedeuten eben nicht, dass ich durch und durch vielleicht schlecht oder minderwertig bin oder warum auch immer ich das eigentlich nicht für mich akzeptieren möchte, sondern nur, dass dieser Teil neben all den anderen Teilen auch zu mir gehört. Und meistens, wenn ich mir die Zeit nehme und mal genau nachfrage und mal dieses Angeln nochmal nehme, welches Bedürfnis steckt da eigentlich dahinter, dass letztendlich auch dieser Teil etwas Gutes für mich, für meine Person bereithält, was eben diese Balance unterm Strich, wenn ich denn bereit bin, da wirklich mal nachzuhaken und hinzuschauen und das zu erarbeiten, letztendlich auch einen wertvollen Beitrag leistet zu meinem persönlichen Lebensglück und auch zu meiner Gesundheit. Und das ist letztendlich die sehr wichtige psychologische Komponente. Wie sollen mich denn andere akzeptieren, so in meiner ganzen Person, wenn ich mich noch nicht mal akzeptieren kann? Wie sollen mich andere lieben, wenn noch nicht mal ich mich lieben kann? Und dieses Wachstum passiert immer nur, das können Sie in der Natur sehen, das ist wirklich ein Naturgesetz von innen nach außen. Erst gibt es den Keim, der dann zu einer Pflanze wird und dann entstehen Früchte und so weiter. Das erkennen Sie letztendlich in jedem Prozess. Erst wird das Fundament eines Hauses gebaut und das dauert meistens länger, als der Rest des Hauses dann letztendlich zu bauen, zumindest mal die äußere Schale. Aber erst muss das Fundament gelegt werden und dann wird das Haus darauf gebaut. Und je größer das Haus sein soll, desto intensiver sind die Arbeiten eben am Fundament. Das Wachstum geschieht im Kern zuerst und alles andere kann man da drauf bauen. Und Sie kennen ja den Satz, ich habe mein Haus auf Sand gebaut. Das ist kein Satz, der mit Nachhaltigkeit in Verbindung steht. Im Gegenteil, wenn Sie ein Haus auf Sand gebaut haben, werden Sie nicht lange was davon haben. Genauso wie den Ballon, der eben ganz schnell auch wieder seine Luft verlieren kann. Wenn Sie aber solides Wachstum eben anstreben und dann auch durchführen, dann ist das auch wirklich persönlichkeitsfördernd, persönlichkeitsentwickelnd und damit entwickeln Sie eben diese innere Stärke, von der Sie dann auch profitieren. Was hat das Modell noch für einen Vorteil? Es verdeutlicht eben, es ist die gleiche Teamdynamik wie innen so außen. Die Dynamik, die in unserem Inneren stattfindet, spielt nach den gleichen Regeln wie im Team außerhalb, also im Unternehmen oder in der Abteilung. Also wenn Sie sich mit dem Modell auseinandersetzen, haben Sie umgehend vieles für den Umgang mit Ihrem äußeren Team, also mit den Menschen im Alltag, in Ihrer Abteilung, eben gelernt. Und was auch spannend ist eben, der innere Teamchef braucht die gleichen Führungskompetenzen wie ein Abteilungsleiter oder ein Vorstand. Wenn Sie also bei sich selbst im inneren Team merken, dass Sie parteiisch sind, zum Beispiel ein Lieblingsteammitglied haben, dem Sie immer wieder verfallen, oder wenn Sie sich immer wieder das Ruder aus der Hand nehmen lassen, dann haben Sie schon sehr viel über sich gelernt. Aber stopp, urteilen Sie jetzt nicht zu hart oder zu abfällig über sich selbst. Sie sind ein Mensch, ich bin ein Mensch, jeder von uns macht Fehler, wir alle streben nach etwas und solange wir streben, werden wir Fehler machen und genau das ist eben auch das, was Goethe bereits dem Herrgott in den Mund gelegt hat. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Das Ganze nachzulesen in Goethes Faust. Es bringt niemandem etwas, wenn Sie sich selbst schlecht reden. Niemandem. Weder Ihnen noch Ihrer Umwelt. Also gehen Sie bitte liebevoll mit sich selbst um und schauen Sie lieber, was diese Stimmen in Ihnen zu Ihnen sagen und warum diese Stimmen genau jetzt etwas zu Ihnen sagen und was sie Ihnen sagen. Und das können Sie entweder alleine machen oder eben auch Sie können sich externe Hilfe in Form eines Coaches dazu holen. Ich gebe zu, es gibt heutzutage sehr viel Coaches und der Markt ist sehr unübersichtlich, aber vielleicht haben Sie ja jemanden im Freundeskreis oder vielleicht kennt Ihr Chef jemanden, wo Sie eine Empfehlung für einen Coach bekommen können, denn das ist meistens immer noch der beste Weg, zu einem guten Coach zu kommen. Oder Sie schauen sich über die unterschiedlichen Medien, die dieser Coach eben im Internet zur Verfügung stellt, über sich passt dieser Mensch zu mir, kann ich mit seiner Art, mit seiner Stimme, mit seinem Habitus eben gut umgehen oder nicht. Sie wissen ja, für den ersten Eindruck brauchen Sie nicht wirklich lange. Da können Sie sehr viel, sehr schnell draus lernen. Schauen Sie einfach mal. Und sich von einem Coach begleiten zu lassen, ist kein Eingeständnis, dass man es alleine nicht hinkriegt und der Einzige ist, der es irgendwie nicht hinkriegt und alle erfolgreichen Menschen schaffen es irgendwie auch ohne Coach. Im Gegenteil, alle Spitzensportler haben einen Coach, alle Topmanager haben einen Coach und je länger wir uns in diesem, also am Anfang gab es häufig nur einen Coach im Sport und das hat sich immer weiter in die Wirtschaft übertragen und je länger, je mehr Jahre vergehen, desto mehr schraubt sich das nach unten, dass eben auch inzwischen das mittlere Management häufig einen Coach hat und ich auch einige Mitarbeiter kenne, die sich auch ab und zu mal einen Coach schlichtweg gönnen und damit sowohl das Einkommen teilweise erhöhen, weil sie einfach beruflich sich ganz anders aufstellen oder eben auch ein viel höheres Maß an Lebensqualität eben in ihr gesamtes Leben ziehen. Also tun Sie sich selber den Gefallen, wenn Sie denn möchten, denn Sie sind es auf jeden Fall wert, zumindest sollten Sie denken von sich, dass Sie es eben wert sind. Und damit sind wir eben wieder beim Thema Selbstwertgefühl. Wenn Sie jetzt eine innere Stimme hören, die Ihnen in Ihnen Widerwillen gegen dieses ganze Coach-Thema auslöst, dann schauen Sie doch mal hin, wer das genau ist, welchen Namen Sie diesen Menschen geben können oder diesem Teil in Ihnen geben könnten und was denn genau die Botschaft ist, die dieser innere Teil Ihnen mitgeben möchte und was das Positive daran sein könnte. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Ich habe noch zwei Aufgaben aufgelistet. Das eine, nehmen Sie eine Situation aus Ihrem Leben und befragen Sie dazu sich selbst mit Stift und Papier und Ihr inneres Team. Mit dieser Übung fangen Sie an, dieses Modell noch besser zu verstehen und vor allem anzuwenden. Die Situation aus Ihrem Leben kann eine akute Sache sein, wie zum Beispiel die Situation mit dem Coach. Sie kann aber auch eine Sache sein, die schon länger vor sich hin dümpelt, bei der Sie aber noch kein klares Gefühl haben. Das kann eben auch sein, soll ich überhaupt Führungskraft werden oder nicht? Oder soll ich eigentlich mit meinem Partner irgendwie zusammenbleiben? Oder soll ich Kinder haben? Oder soll ich keine Kinder haben? Das kann also von einer ganz banalen kleinen Geschichte bis wirklich zu den großen Lebensthemen reichen. Soll ich aufs Land ziehen, soll ich in der Stadt wohnen bleiben oder umgekehrt? Wir leben ja inzwischen in unserer Multi-Optionsgesellschaft, die uns immer wieder mit Fragestellungen überhäuft. Es sind ja eher mehr Fragen geworden und mehr Lebensentwürfe möglich, die wieder Fragen aufwerfen als früher. Von daher sind eigentlich, also daran wird es nicht scheitern, dass Sie keine Fragestellung finden. Und als zweites, als Option zur Vertiefung, ich habe es Ihnen vorhin schon mal vorgestellt, Mitarbeiten, Miteinander reden, Teil 3, das Büchlein von Schulz von Thun, hervorragend geschrieben, er schildert da auch so ein paar Sachen aus seinem Leben, was er da so für Probleme eben hatte, wie er dann eben Teamsitzungen einberufen hat und dann eben zu einer integrativen Lösung gekommen ist. Es ist auch unterhaltsam geschrieben, nichts anderes hätte ich auch von einem Kommunikationsexperten erwartet. Und ansonsten fangen Sie einfach an, mit Ihrem inneren Team zu arbeiten. Es kann richtig Spaß machen und genau diesen Spaß wünsche ich Ihnen dabei und wir sehen uns dann im nächsten Video.